Leute, ein bisschen Bonaparte. So soll er aussehen, der Mann, auf den ich warte. Ein bisschen Geist, ein bisschen Mut. An meiner grünen Seite, ja, das wäre gut. Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte. So soll er aussehen, der Mann, auf den ich warte. Ein bisschen Mut, ein bisschen Geist. Wenn ich nur wüsste, wo er wohnt und wie er heißt. Einer hatte starke Arme, doch er war kein großes Licht. Der andere hatte sehr viel Köpfchen, doch ein Mann, das war er nicht. Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte, so soll er aussehen, der Mann, auf den ich warte. Ein bisschen Mut, und wie er heißt. Einer, der war deutscher Meister, doch zum Küssen viel zu scheu. Der andere war ein Casanova, dem zufolge auch nicht treu. Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte, so soll er aussehen, der Mann, auf den ich warte. Ein bisschen Geist, ein bisschen Mut. An meiner grünen Seite, ja, das wäre gut. Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte. So soll er aussehen, der Mann, auf den ich warte. Ein bisschen Mut, ein bisschen Geist. Wenn ich nur wüsste, wo er wohnt und wie er heißt. Ich nur wüsste, wo er wohnt und wie er heißt.
Ja, welkom in Berlijn. Geëerde Patapoel-luisteraars. We staan hier op de Wittenbergplatz. Hij gaat haar waaien. Jullie luisteren nu naar de grote burgergilde Heiligenhafen uit 1253. Prachtige wapens, gehuld in rode jasjes met petjes op. Mooie blauwe vaantjes met daarop de wapen. Het ziet er wel modern uit. Ik denk uit West-Duitsland ergens. Ik geef hier een concertje. Ik fietste er net langs en ik ben hier in het literatuurhuis aan de Fazanenstraat en daar is net een bijeenkomst afgelopen over de antropologie van het horen, zoals dat heet. En het heeft als titel wie heet deze Veranstaltung genau? Weet je, ik praat hier met iemand van de...
Das Ohr als Erkenntnisorgan, mit einem Fragezeichen und dann zur Anthropologie des Hörens.
Ja, und Sie haben da gerade den Aufstand des Ohres verkündet, sozusagen. Ich glaube, für manche war das überraschend.
Es war deshalb, glaube ich, überraschend, weil man, wenn man über das Ohr, also über das Hören spricht, meistens nur entweder spricht über das Verstehen von Text, also das Verstehen von Sprache, oder über das Hören von Musik oder das Hören von Geräuschen und nicht weiter nachdenkt, was denn das eigentlich ist. Aber man kann nicht hören ohne Raum, Und meine Entdeckung im Laufe der Hörspielarbeit der letzten 20 Jahre war einfach die, dass das Hörspiel ein Raumspiel ist und dass es immer eine falsche Genre-Definition ist, wenn man von dem Hörspiel als Zeitkunst redet. Nein, Hörspiel ist Raumkunst und viel mehr Raumkunst noch als die Musik, die ja im gegenwärtigen, wenn Sie also ein Konzert veranstalten, dann sitzen Sie sozusagen in einem Event. Das Hörspiel ist kein Event, das ist kein Ereignis, sondern das Hörspiel ist ein Raumkunstwerk, das erscheint im Programm und dieses zufällige Erscheinen, Aufscheinen dieses Hörspiels ist ein Aufscheinen eines Raumkunstwerkes, plötzlich im Alltäglichen. Sonst ist das Radio ja nur Tapete im Raum, nicht? Oder es ist ein kleiner Punkt im Raum, aus dem einer quäkt, eben dieser kleine Mann, der gerade seine Nachrichten liest oder die kleine Frau. Und diese Entdeckung oder dieses Nachdenken über Hörspiel als Raumkunst hat mich darauf gebracht, das Ohr als den Raumkontrollsinn zu sehen. Und da gleichzeitig dann zu entdecken, hoppla, wenn der Raumkontrollsinn kaputt geht, dann geht ja unsere Fähigkeit kaputt, über unseren Lebensraum nachzudenken, weil wir darüber keine Informationen mehr bekommen. Also müsste das Ohr, um seinen Raum zu retten, um den Lebensraum zu retten, den Aufstand inszenieren. Daher in dieser Auseinandersetzung zwischen der Dominanzvisualisierung, der Dominanz der visualisierten Wahrnehmung und der Reduktion des akustischen Wahrnehmens, einfach durch die Flut der Geräusche, der Bewegungsgeräusche in dieser Welt, dass in dieser Auseinandersetzung zwischen diesen Sinnen, welcher Sinn ist der stärkere, der Gesichtssinn oder doch das Gehör, das Ohr einfach diesen Aufstand vollziehen muss, wenn es das Gleichgewicht behalten will. Das Ohr ist ja auch Gleichgewichtssinn, nicht? Also es ist ein Maßsinn, es misst ja auch. Mit dem Ohr durchmessen wir den Raum, indem wir einen Schall, einen Klang in den Raum hineinschicken, indem wir in die Hände klatschen zum Beispiel oder rufen und dann die Qualitäten des Raums versuchen zu ermessen.
Aber fängt das auch nicht damit an, dass das Ohr empfindlich wird für Geräusche und nicht so sehr für die normale Bedeutung oder der Sinn?
Es ist beides. Also das, man spricht immer von der Lesbarkeit der Welt und man kann dem gegenübersetzen genauso die Hörbarkeit der Welt, nicht? Und die Welt ist natürlich nicht nur eine gesprochene Welt, sondern die Welt ist auch eine von Geräuschen, von Klängen, von Dingen, die disharmonisch, die ungeordnet als Ereignisse verlaufen. Denn das ist auch eine der Erfahrungen, die man im Hörspiel macht. Vor allem, wenn man sich mit jetzt digitalen Formen beschäftigt, es gibt keine absolute Stille. Selbst die digitale Stille ist keine Stille, sondern die Materie gibt etwas von sich. Und seien es nur die Geräusche, die die Ionen machen, wenn sie um ihre Atomkerne herumsausen.
Also der Aufstand wird nicht so sehr eine Forderung nach Stille sein.
Er ist damit verbunden. Er ist damit verbunden, denn ich möchte natürlich in einer Welt leben, in der Ruhe nicht das Maß der Lautheit von Geräusch ist, sondern das Maß des geringsten Aufscheinens von Geräuschen ist. Das ist Stille. Und bei uns ist mittlerweile Stille schon mit einem so hohen Geräuschpegel versehen, dass man sich ja kaum mehr wirklich selber hört, wenn man sich bewegt. Nicht? Es ist in jedem Raum fast so ein großes Rauschen von außen herinnen, dass Sie Ihren Atem zum Beispiel, die Resonanz des Atems im Raum schon gar nicht mehr richtig hören und damit Ihre Bewegung im Raum auch nicht mehr kontrollieren können, also den Raum nicht mehr kontrollieren können. Und das führt dann zur Unsicherheit zum Beispiel in großen Räumen. Aber das sind dann schon politische Interpretationsfragen auch, die damit zusammenhängen. Zum Beispiel, dass die Faschisten immer große Räume inszeniert haben, um den kleinen Menschen darinnen sich bewegen zu lassen und um die Stimme, die sich da erhebt, auch mit einem Erschrecken zu versehen.
Nicht? Nun haben Sie diesen Zusammenhang ja auch hergestellt in Ihrem Referat, in dem Sie auf die Raumvernichtung hingewiesen haben und der Beschleunigungskrieg. Das hat mit diesem Unfähigkeit zu tun, dass wir jetzt nicht mehr hören
Wechselwirkung.
Können.
Ja. Das ist eine Wechselwirkung, glaube ich, ganz sicher. Wir haben im Versuch, uns zu bewegen in der Welt, also die Welt uns so zu erobern, dass wir in ihr uns beliebig bewegen können und beliebig schnell bewegen können, haben wir vergessen, dass wir den Raum durch die Bewegung kaputt machen. Und mit dem Kaputtmachen des Raums haben wir unser Ohr kaputt gemacht, denn die Bewegung erzeugt Lärm. Und wenn wir uns bewegen, hören wir schlecht. Nicht? Also das ist so eine Wechselwirkung. Und wenn man lange schlecht hört oder lange viel massiv hört, dann wird das Gehör kaputt. Also das Ohr ist ein Sinnesorgan, das sehr verletzlich ist. Das Auge ist auch verletzlich, also es kann sich auch die Netzhaut ablösen oder der ganze Glaskörper kann kaputt gehen, aber nicht durch die Wahrnehmung, sondern durch Außeneinwirkung. Das Ohr kann kaputt gehen durch die Qualität der Wahrnehmung, des Wahrgenommenen. Das Auge kann also durch ein schlechtes Bild, da kann die Seele beschädigt sein, aber nicht das Auge. Beim Ohr kann durch einen tödlichen Ton das Gehör vernichtet werden, als Organ. Nicht? Das ist der Unterschied.
Das heißt, dass der Aufstand des Ohres auch Forderung stellt für eine gesellschaftliche Geschwindigkeitsbegrenzung?
Zum Beispiel, nicht? Oder, nein, ich glaube gar nicht die Begrenzung, sondern das Ohr könnte uns helfen, wenn der Aufstand einmal Aufmerksamkeit erregt, das Maß zu finden. Jeder Mensch hat ein Maß. Und wir haben natürlich in der Erfahrung mit dem Geschwindigkeitsrausch auch ein Maß. Aber dieses Maß müssen wir finden. Das ist das Entscheidende. Und das Ohr ist ein messendes Organ.
Herzlichen Dank.
Hallo, liebe Schallplattenfreunde. Die Herbstausgabe unserer klingenden Post soll Ihnen diesmal einen kleinen Einblick in unser neues Langspielplattenprogramm geben. Herbstwirbel 68. Unter diesem Slogan erfolgt der Start von 30 neuen Langspielplatten des beliebten 5-Sterne-Programms. Viele bekannte Künstler und Orchester haben sich zu einem Stelldichein der leichten Muse zusammengefunden. Wir können leider nur eine kleine Auswahl erklingen lassen und hoffen, dass wir möglichst viele ihrer Lieblingsinterpreten berücksichtigt haben. Einen vollständigen Programmüberblick vermittelt Ihnen unser neues Musikmagazin, das Ihr Fachhändler für Sie bereithält. Und nun viel Vergnügen!
Spanish eyes. Teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye.
Deinen Kummer tu auch mit hinein. Und mit Köpfchen hoch und Mut genug, leer das volle Glas in einem Zug. Das ist klug. Schließ die Augen einen Augenblick. Denk an gar nichts mehr als nur an Glück. Und auf 1, 2, 3 wirst du gleich sehen, wird das Leben wieder wunderschön.
Ich bin heute Nacht plötzlich erwacht, weil eine Fee vor mir stand. Sie lachte und sprach, komm, lauf mir nach, und sie nahm meine Hand. Dann ging es schnell, schon war es hell. Ich trug ein seidenes Kleid im herrlichen Saal, mein erster Ball, endlich war es so weit.
Welkom hier in het Wereldobservatorium te Berlijn. Jullie hebben net kunnen luisteren naar de directeur van de afdeling Hoorspelen van de SFB, Sender Freies Berlin, de staatsomroep hier in Berlijn. En ik wilde nu even een artikel bespreken wat ik heb gevonden in de Tageszeitung. De Taz. Het heeft als titel De Drang naar het Westen. Het is geschreven door Sonja Margolina. Ik ken haar niet. Ik dacht nog niet dat zij redacteur was van deze krant. Het gaat over een bijzonder onderwerp. Er doen geruchten de ronde in Berlijn dat er enkele miljoenen, of misschien al wel veel meer, Russen binnenkort een pas krijgen. En dan komen ze dus en masse naar hier toe. Kortom, er komt een enorme golf op Berlijn af. Net nu de Polen de stad uit zijn gezet en het even rustig is, doemt dus een nieuw spook op.
Het is de buitenlanders en de vluchtelingen hier nooit zo best vergaan. De Turken hebben zich wel weten te handhaven dankzij hun jeugdbendes. Die houden zich nog kordaat. En, de andere buitenlanders, zoals bijvoorbeeld de Tamils een aantal jaren geleden, is er vrijwel niets meer van over. Goed, er zijn een hoop Polen. Illegaal of niet. Er zijn dus heel veel Polen. Honderdduizenden zijn hier op bezoek geweest in de zomer. En, we gaan het dus nu even hebben over de Russen. Het is een bijzonder onderwerp. Omdat het heel erg politiek geladen is. En het ook gaat over de toekomst van de stad. Als Berlijn geen hoofdstad wordt, dan zinkt het weg in een of ander moeras. Wat zou moeten lijken op New York. De suburbs met de bendes en alles. Goed. Die angst die werd al een jaar geleden uitgesproken. Vlak nadat de muur werd geopend. Vond ik ook in de Tageszeitung een zeer opmerkelijk verhaal. Wat als titel had Berlijn, socialistische stad. En dat gaf dus al een klein kijkje in dat scenario wat wellicht te wachten staat. Goed, gaan we even ons verplaatsen naar Rusland, want daar gaat het nu over. De drang naar het westen is volgens Sonja dus niet alleen aan te treffen bij Joden of Duitsers die in Rusland wonen, maar dat is een soort vluchtziekte waar dus schijnbaar een heleboel Russen door bevangen zijn. Volgens een van de sociologisch onderzoek staat hier, zou het ongeveer 20% van de bevolking wel overdenken om Rusland te verlaten. En het afgelopen jaar, in 1989, zijn er inderdaad al 500.000 mensen geweest die het land hebben verlaten. Dat verlangen naar het Westen, wat natuurlijk ook een zeer oud thema is en ook ons heeft bevangen in West-Europa. Het is echt een oud volksverhuizingsthema. Ja, die heeft helemaal geen last meer van oude vijandsbeelden. De vliegtuigkapers bijvoorbeeld van de afgelopen tijd in de Sovjet-Unie, die houden er echt zeer naïeve ideeën op na, schijnt het, na hun arrestatie. En ze zouden zelfs graag een gevangenis, staat hier dan, willen inruilen voor het thuis waar ze nu zijn. Maar goed, zelfs die gevangenis halen ze dus niet, want ze worden allemaal teruggestuurd. Maar goed, in eenstorting van Oost-Europa heeft die vluchtziekte enorm doen toenemen. Het is eigenlijk een soort virus, een soort een epidemie, zou je kunnen zeggen. dit artikel vraagt zich dus af wat daar nou eigenlijk aan te doen valt. Het is niet zozeer een journalistiek verhaal, dat is wel bijzonder, maar erg opinierend. Die verhalen kom je tegenwoordig niet zo heel veel tegen. Er wordt over Oost-Europa erg veel geïnventariseerd, maar nog niet zo weinig gefilosofeerd. Maar deze dame doet dat wel en komt met een aantal opmerkelijke voorstellen. Ze constateert bijvoorbeeld dat de machines die gekocht worden van de hulp die de Sovjet-Unie nu al krijgt van Duitsland, eigenlijk onzin zijn. Daar moeten geen machines heen. Er staat hier een getal dat de Sovjet-Unie zelf heeft aangegeven. Van de geïmporteerde machines staat dus in waarde van 60 miljard roebel al de zaken gewoon te verroesten. Of zijn dus gestolen. Dat is natuurlijk niet gering. En het bedrag wat Kohl onlangs vergeven heeft aan Gorbachev. En dat waren, in eerste instantie was dat geloof ik 5 miljard. Ja, dat is eigenlijk allemaal zinloos, want dat wordt direct omgezet. Vooral in vlees, wat dus uit de DDR komt. En er worden sigaretten van gekocht, om het volk een beetje rustig te houden. Goed, dat soort hulp vindt zij dus onzinnig. En waar het op neerkomt is dat zij is eigenlijk een soort alternatieve bezettingspolitiek erop na wil gaan houden. Het kopje heet Geistige Occupation als Noodprogramm. En dan de Russen, zegt zij dan, zijn nu behept van een gevoel van nederlaag. Ze hebben er gewoon een bijltje bij neergelegd en ze geloven er niet meer in. Dat betekent dat er nu allerlei voorstellen daaronder doen om de partij te verbieden, de misdadigers aan te klagen, het leger te reduceren en een soort Marshallplan in te voeren. Maar ja, in te voeren, dat is natuurlijk wie moet dat dan gaan doen? Want Duitsland zal dat vrijwillig niet doen. Kortom, Rusland kan men nalezen in de bronnen, Russische bronnen die hier staan aangegeven, heeft eigenlijk een bezettingsmacht nodig om het idee te hebben dat ze in ieder geval overwonnen zijn, want daar heerst dus op het moment een leegte. En uit die leegte komt dus ook dat vluchtgevoel voort. Het gaat er dan ook om dat ze niet alleen financiers kapitaal nodig hebben, maar eigenlijk gewoon kennis. En daar draait het verhaal van Sonja Margolina dan ook om. Van het geld wat het Westen moet geven, zouden eigenlijk universiteiten gebouwd moeten worden. En daar moeten dan westerse mensen les gaan geven en zelf opgeleid worden in speciale Oost-Europese en Russische problematiek. Ook om deze drang naar het Westen natuurlijk in de kiem te smoren. Nu is het niet zo dat zij een pleidooi houdt tegen de komst van al die vluchtelingen. Dat lees ik hier in ieder geval niet uit. Maar dat kan je natuurlijk al wel snel eruit concluderen als je haar humanistische verhalen eromheen een beetje eraf schaaft. Dan gaat het al snel in die richting. En dan zegt ze dat het Westen dus allerlei scholen moet gaan oprichten. Dus school voor landbouw, politieschool. Ze moeten de Westerse mensen die daar dan werkzaam zullen zijn, die moeten vakbonden gaan oprichten, politieke partijen, allerlei sociale instellingen. En dat zou dan moeten komen door via een soort persoonlijke uitwisseling. Dat ziet zij dan als het eerste stadium van zo'n grootscheepse ideologische interventie. Een interventie overigens die al een, nou, ik geloof al bijna een jaar geleden al letterlijk na te lezen was in de TAS, waar een Sovjet dissident openlijk opriep om het Westen om alsjeblieft te komen helpen. En het heet hier dat de geist angepflanst moet worden. En dat vond ik wel een mooi woord wat hier bedoeld wordt. Go East. Ja. Want alleen via de kennis en het westelijke, ze noemt het zelfs geloof ik, protestantische ethiek. Want alleen uit de protestantse ethiek, zo leert Weber natuurlijk, komt het kapitalisme voort. En zolang de Russen daar niet in onderwezen worden of door omringd worden en door aangestoken worden, wordt het dus niets en voorziet Rusland in een crisis. En die komende crisis in Rusland, dat is natuurlijk iets wat, als je hier in Berlijn zit, veel beter voelbaar is als in Amsterdam. We gaan nu even verder op de protestantse ethiek. Daar hadden we het net over. In het kader van dat artikel over Rusland. En bij mij op bezoek is nu Rudy. Gibt es diese Verbindung immer zwischen Kapitalismus und protestantische Ethik, die Weber gemacht hat? Warum ist das so selbstverständlich? Ist es, sie macht das als Voraussetzung für die geistige Okkupation von Russland, stellt sie einfach, dass die Leute da diese protestantische Ethik übernehmen müssen, quasi, um in den Kapitalismus einzutreten.
Ja, was Weber gemacht hat, ist ja erstmal eine wissenschaftliche Hypothese. Er hat eine wissenschaftliche Hypothese formuliert und die ist, wie gesagt, wie wissenschaftliche Hypothesen halt sind, nur so lange gültig, bis sie widerlegt werden. Und sie hat sich eben als sehr erfolgreich herausgestellt, weil sie die Wirklichkeit, also im kapitalistischen Westen, sehr gut beschreibt. Und die besagt nämlich, dass für den Erfolg des Kapitalismus eben eine bestimmte Lebensführung notwendig ist. Und diese Art der Lebensführung ist von bestimmten Sekten erfunden worden, so im 16., 15., 16., 17. Jahrhundert, vor allem vom Calvinismus. nicht so sehr von den deutschen Lutheranern, aber eben von kleineren Sekten in England, in Holland und in Amerika. Und die haben eben, um ein gottgerechtes Leben zu führen, danach getrachtet, möglichst in der Welt möglichst viel tätig zu werden oder möglichst umfassend tätig zu werden. Und das wirkte sich natürlich nun wieder zurück eben auf den materiellen Reichtum, der damit geschaffen worden ist. Und insgesamt wurde eben damit so eine Systematisierung des Lebens erzielt. Das heißt also gezielte Berufstätigkeit wurde da erfunden, also von diesen Sekten. Das heißt also eben 8-Stunden-Tag, nicht nebenbei arbeiten, auch uneigennützige Tätigkeit akzeptieren, dass es einen Staat gibt, der für alle sorgt und so weiter. Und das sind eben Errungenschaften, die hunderte von Jahre alt sind und die kann man nicht so von heute auf morgen in russische Köpfe einpflanzen. Und man sieht es in der Sowjetunion, also die KPDSU war der einzige Garant für dafür, dass die gesellschaftlichen Prozesse aufrechterhalten worden sind. Jetzt, wo die Partei verschwindet, jetzt bricht das Chaos aus, weil es sowas wie einen Staat überhaupt nicht gibt, einen Staat im westlichen Sinne. Und dieser Staat im westlichen Sinne ist eben auch ein Produkt dieser bestimmten Lebensführung. Und diese Lebensführung kann man eben nicht exportieren. Das sieht man schon, die kann man nicht in den Nahen Osten exportieren, die kann man auch nicht nach Südamerika exportieren und die kann man auch teilweise nicht nach Italien exportieren. Also da gibt es halt dann eben mafiöse Strukturen oder beziehungsweise so, ja, wie in Südamerika eben so ein Diktator jagt den anderen und da hat sich eben so eine Art der Lebensführung noch nicht durchgesetzt und das in der Sowjetunion, in Russland meiner Einschätzung nach unmöglich sowas zu vollbringen.
Aber das ist doch eine überraschende Konklusion deiner Aussage. Das heißt, dass sowas wie globaler Kapitalismus oder so eine neue Weltordnung, die viele jetzt vor Augen haben, überhaupt nicht geben wird.
Nein, bestimmt nicht. Es gibt bestimmt immer welche, die draußen sind. Also ich glaube auch, dass der Kapitalismus nur so funktionieren kann, dass es Grenzen gibt. Und siehe Amerika, in Amerika die Grenze zwischen Amerika, Nordamerika und Mittelamerika, da kommt niemand drüber. Und nur durch solche Gefälle wird auf der einen Seite Reichtum erzeugt, auf der anderen Seite Armut. Und ich denke auch, dass es also eben so eine Grenze mit so einem Wohlstandsgefälle eben von Europa nach Osten hin geben wird. Und das ist genau die deutsche Ostgrenze. In Polen werden die Leute viel ärmer sein und noch ärmer in der Sowjetunion oder in Russland. Und das wird so die Bedingung sein dafür, dass Westeuropa Reichtum und Wohlergehen herrscht. Denn die Gefahr besteht natürlich, dass es einfach eine Völkerwanderung demnächst gibt. Ja, also von Osten nach West.
Darüber geht es auch in diesem Artikel. Nun gibt es komischerweise dieses Wort Protestantismus auch in einem anderen Zusammenhang, wo darauf hingewiesen wird, dass es in der Bundesrepublik oder das neue Deutschland vielleicht auch das große einen Gegensatz gibt zwischen den protestantischen Norden und den katholischen Süden und dass dieser Unterschied jetzt wichtiger wird, zeitlang es nicht gegeben hat oder nicht so wichtig war und eben in dieser Frage, ob Bonn oder Berlin jetzt Hauptstadt wird, plötzlich auftaucht.
Ja, bedeutsam wird es deshalb, weil die Zahl der Protestanten nimmt zu durch die DDR. Man kann zwar sagen, dass in der DDR, das war ein atheistischer Staat, die Leute haben alle das religiöse Leben einfach links liegen gelassen, aber ich denke mir, also die protestantische Mentalität und die protestantische Bevölkerungsanzahl nimmt zu und deshalb fühlen sich die Katholiken dann auch mehr in die Minderheit gedrängt. Und wenn dann Berlin noch Hauptstadt wird, dann heißt das einfach, dass sich eine bestimmte Gewichtsverlagerung nochmal verdeutlicht und nochmal deutlicher wird. Und Bonn war ja in den rheinischen Gebieten, also in den rheinisch-katholischen Gebieten, und Bonn ist eine katholische Universitätshauptstadt und hat gewisse Verbindungen zu Bayern und auch zu Frankreich, zum katholischen Frankreich. Und mit Berlin als Hauptstadt würde sich eben da ja so eine leichte Umorientierung ergeben. Und dieser Unterschied zwischen Protestanten und Katholiken ist natürlich durch die ökonomische Prosperität nivelliert worden, dass also von diesem immensen Reichtum natürlich alle was abbekommen haben. Aber entscheidend ist natürlich auch, dass die Katholiken eben schon noch eine andere Mentalität haben, eine andere Art der Lebensführung, nicht so sehr darauf achten, dass sie beruflich fortkommen, dass sie beruflich Karriere machen, dass möglichst viele von ihren Kindern studieren und so weiter. Man kann es ganz deutlich machen, also in der Alternativbewegung in Deutschland, das war mehr oder minder, das waren alles Protestanten. Die Alternativbewegung von ihrer geistigen Struktur her war protestantische Natur. Die Leute aus der RAF, das waren auch alles Protestanten. Es gibt so einen bestimmten protestantischen Rigorismus, der dazu führt, alles mit letzter Konsequenz auszuführen. Und den gibt es eben in katholischer Hinsicht nicht. Es gibt kein Mitglied der Rote Armee-Fraktion, das aus dem katholischen Bereich kommt. Es waren alles mehr oder minder protestantische Pfarrerssöhne, die alle so einen teilweise schon selbstzerstörerischen Rigorismus an den Tag legten. Und das mal zum mentalen Unterschied. Und andererseits kann man natürlich sagen, in Bayern hat es auch eine ökonomische Prosperität gegeben, aber es gibt eben so Mentalitätsunterschiede, die sich nur ganz langsam abschleifen. Und ja,
es wird auch eine Verbindung hergestellt zwischen dem Protestantismus und Preußen. Ist diese Verbindung so klar?
Ja, Preußen war von der Staatsidee her natürlich immer ein protestantischer Staat. Immer die Verbindung von Thron und Altar war maßgebend, weil protestantische Kirche ist ja so strukturiert, dass der Kirchenherr zugleich Landesherr ist, dass die Kirchenhierarchie total verzahnt ist mit der politischen Hierarchie. Und während in katholischer Hinsicht gibt es diese Verzahnung nicht. Es gibt so eine Interessensidentität oder eine Interessenskoalition, aber eben nicht eine politische Verzahnung, sondern die katholische Kirche ist wesentlich unabhängiger von politischen Strukturen her. Und zum Zweiten, wenn man es historisch betrachtet, war es auch so, dass das Bismarckreich, also der protestantische Staat, preußisch-protestantische Staat, natürlich auch unter preußischem Vorzeichen formiert worden ist, das heißt unter Ausschluss von Österreich. Sogenannte kleindeutsche Lösung wurde möglich, weil Österreich aus diesem deutschen Verband, aus diesem deutschen Reichsverband oder Staatsverband herausgedrängt worden ist. Das wurde in einer Reihe von Kriegen dann entschieden. Und das bedeutet natürlich, dass mit dem Herausdrängen von Österreich die Protestanten Übergewicht bekommen haben. Und bezeichnend ist auch, dass die Katholiken neben den Sozialdemokraten und den Polen als Reichsfeinde tituliert worden sind von Bismarck. Und während des Bismarcksreichs, so 1880, 90, gab es einen sogenannten Kulturkampf. Das Wort hat Rudolf Virchow erfunden.
Das ist auch hier der Titel wieder um eines Artikels aus der Taz von Tilman Fichter. Das heißt auch Kulturkampf um Berlin.
Ja, ja, und in dem Kulturkampf ging es eben darum, dass die katholischen Elemente eben zurückgedrängt werden sollten. Also weil man hat so argumentiert, auch von nationalliberaler Seite, dass die katholischen Priester sich zu sehr in das Staatsleben einmischen würden. Man hat dagegen nun jetzt gesetzt, dass der Staat die Privatsphäre mehr und mehr durchdringt. Dass es zum Beispiel, also dass nicht mehr nur die katholische Kirche oder die Kirche allein für Heirat und sowas und Geburt zuständig ist, sondern eben der Staat. Und man hat daneben eben der kirchlichen Trauung eben auch die Ziviltrauung eingeführt. Und man hat den katholischen Priestern jedes Wort über staatliche Angelegenheiten auf der Kanzel verboten. Da gab es so zum Beispiel diesen Kanzelparagrafen, wer also von der Priesterschaft da was gegen den Staat gesagt hat, wurde sofort dann in den Knast gesteckt. Und das haben natürlich die Katholiken lange nicht vergessen und ist auch heute noch nicht vergessen. Und das bewirkt natürlich, dass die Preußen in Bayern und in den rheinischen katholischen Gebieten nicht sehr angesehen sind. Also weil mit den Preußen wurden natürlich immer verbunden, dass die eigenen Lebensformen unterdrücken und man wurde niemals als normaler Staatsbürger akzeptiert. Und deshalb eben diese Vorbehalte, die immer noch weiter wirken. Nicht mehr in der krassen Form, aber eben die Vorbehalte sind noch da.
Gibt es auch, in den Köpfen eine Verbindung zwischen dem Protestantismus und dem Sozialismus? Weil ich mich jetzt erinnere an einen Artikel in der Taz, kurz nach der Mauereröffnung, wo die Angst ausgesprochen wird, Berlin würde schnell zu einer sozialistischen Stadt. Ich weiß nicht, inwieweit in der DDR jetzt diese Verbindung, wie du sagst, mit dem Protestantismus aufrechterhalten wurde oder eben vielleicht zerstört.
Ja, es gibt so eine latente Verbindung zwischen Protestantismus und protestantischer Lebensführung und protestantischem Rigorismus und Konsequenz und auch Nüchternheit und so sozialdemokratischer oder sozialistischer Lebens- und Weltanschauung. Also das aber nur latent, weil man könnte auch einwenden, also die Sozialdemokratische Partei ist gerade in Nordrhein-Westfalen sehr stark, wo es mehrheitlich katholische Bevölkerungsteile gibt. Aber im Grunde genommen muss man doch eher sagen, dass der Sozialdemokratismus oder Sozialismus eher auf protestantischen Wurzeln aufbaut als auf katholischen Wurzeln. Es gibt eine Verbindung zwischen Katholizismus und Anarchismus, die ist viel deutlicher, aber es gibt zum Beispiel Anarchismus kaum in protestantischen Gebieten, sondern Anarchismus gab es in Italien, Anarchismus gab es in Spanien, teilweise in Frankreich und in Bayern, aber eben nicht in Preußen, nicht in Berlin, sondern das sind Welten, die eben diese Verbindungen trennen. Also man kann es nicht ganz deutlich fundamental machen, aber auf der Oberfläche kann man eben so verschiedene Gruppierungen zwischen verschiedenen Phänomenen vornehmen und eben dadurch eine Trennung. Trennung machen eben zwischen Katholizismus und Anarchismus und eben Protestantismus und Sozialismus. Und wenn man vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen würde, könnte man schon noch eine intensivere Verbindung herausarbeiten eben zwischen dem Protestantismus und dem Sozialismus auch so. Beispielsweise also die Sozialdemokratische Partei so um 1890, da gab es ja noch keine KPD, die hat sich Sozialismus vorgestellt, also als Verbindung eben zwischen Preußentum und ihren Ideen, also zwischen dieser preußischen straffen Staatsführung, zwischen preußischem Bürokratismus und preußischer Konsequenz und dann eben Sozialismus. Und bei Lenin ist es genauso. Lenins großes Vorbild war für sozialistische Staatsorganisation war die Deutsche Reichsbahn. Wie die Deutsche Reichsbahn organisiert war, so sollte auch ein sowjetischer Staat organisiert sein. Und da sieht man, also dass es hier schon so eine Verbindung gibt und eben diese Art der Nüchternheit, die so in diesen Politsystemen herrscht, einerseits bei diesem preußischen Rigorismus und bei dieser preußischen Bürokratie und auch natürlich preußischen Effizienz, die sollte dann übertragen werden auf so einen sozialistischen Staat. Und bei der DDR war es natürlich ganz auffällig und augenfällig, dass hier also nur die Nüchternheit, also die preußische Nüchternheit eben natürlich noch keinen Staat macht, dass die Leute alle mehr wollten als nur preußische Effizienz und preußischen Staatsgedanken und sozialistische Ideen.
Und letzte Frage. Ich wollte wissen, was du darüber denkst. Wieso fast unbemerkbar, aber ebenso rasch wie alle anderen Entwicklungen im letzten Jahr, eigentlich die Meinung über die Hauptstadtfrage umgekippt ist und doch jetzt viele für Bonn plädieren und Berlin allein steht.
Ja, also die Umfrageergebnisse schwanken, ja, und also man betrachtet es, denke ich, auch relativ nüchtern. Also Berlin, da kostet erstmal viel Geld, Berlin liegt sehr weit im Osten, Berlin repräsentiert immer noch nicht die Bundesrepublik richtig, sondern also man hat sich einerseits mit dem Provisorium Bonn abgefunden. Bonn funktioniert. Bonn ist eine effektive Verwaltungshauptstadt, Bonn ist auch gut fürs Repräsentieren und Berlin wäre zwar näher am Leben, aber es wird komischerweise alles sehr wenig mit Ideologie behaftet. Diese ganze Hauptstadtfrage wird ja eher von Bonn und Berlin so inszeniert. Also die Leute wollen mehr oder minder nichts davon wissen, im Grunde genommen. Also ihnen ist es mehr oder minder egal. Also die wird den Leuten eher aufgedrängt. Und wenn sich dann natürlich so bayerische Ministerpräsident Streibel noch in die Diskussion reinmischt, dann versucht natürlich so diese alten Ressentiments gegen die Preußen wieder zu beleben, weil natürlich Streibel für Bonn plädiert, weil Bonn eine katholische Hauptstadt ist. Und ich denke mir auch, Berlin müsste Hauptstadt werden, damit Berlin nicht vollkommen verslammt und im Chaos versinkt, weil Berlin ist mitten in der DDR und Berlin braucht einfach Geld und Unterstützung aus dem reichen Westen, um nicht vollkommen zusammenzuklappen, auch jetzt vor dem Ansturm aus dem gesamten Umland. Und man muss sich vorstellen, Berlin ist 30 oder 50 Kilometer von der polnischen Grenze weg und Berlin wird zum Magnet für polnische Touristen und für ganz Osteuropa werden. Und also ich bin auch unentschieden, also persönlich unentschieden, also wie jetzt nun die Hauptstadtfrage entschieden werden soll. Und viele denken, also Bonn hat gut funktioniert und warum soll es nicht weiterhin so bleiben, wie es ist? Also weil man hat einfach im Nachhinein doch gute Erfahrungen dann mit der alten Bundesrepublik gemacht und will natürlich möglichst wenig verändern. Und so im Nachhinein hat man eben festgestellt, dass die BRD, wie sie bestanden hat, doch nicht ganz so schlecht war, wie sie immer dargestellt worden ist. Und denn alles, was in Zukunft kommt, weiß man nicht, ob das gut oder schlecht wird. Und Berlin müsste sich dann erstmal als Stadt profilieren, um dann so Hauptstadtfunktionen übernehmen zu können.
Als sie kam, ja, da hatte sie viel von den gewissen Wiggle-Waggle-Sex-Appeal. Und die Hüften drehen war so fotogen. Ja, da wurde ich gern ihr Mäzen. Oh, lalo. Hey, da kommt sie, oh, lei, da geht sie schon wieder die Straße entlang. Oh, sie swingt so schön, so im Vorübergehen. Das Mädchen mit dem aufregenden Gang. Der Freund, der sagte, yes, gut. Und das brachte mich furchtbar im Wut. Denn sein Blick, der hing an demselben.
Treppen swingen, mit dem sie alle ihre Männer fingen.
Oh, lo, lo.
Hey, da kommt sie, ole, da geht sie schon wieder die Straße entlang. Oh, sie swingt so schön, so im Vorübergehen, das Mädchen mit dem aufregenden Gang. Da, 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 da. Verkehr, weil er sowieso gefährdet wäre. Denn die Männerwelt, die das Steuer hält, steuert schief, wenn ihr Blick auf sie fällt.
Oh, lolo.
Hey, da kommt sie, ole, da geht sie schon wieder die Straße entlang. Oh, sie swingt so schön, so im Vorübergehen, das Mädchen mit dem aufregenden Gang.
Dit was het germafobisch programma voor deze week vanuit Berlijn. Volgende week draai ik een tape van Radio 100. Maar over 14 dagen kun je me weer horen vanuit Berlijn. Tot dan.
Sieben Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst.
Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst.
Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein.
Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein.
Dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang, dann wollen wir schaffen, komm fass an.
Dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang, dann wollen wir schaffen, komm fass an.
Und das wird keine Plackerei, wir schaffen zusammen, sieben Tage lang, ja schaffen zusammen, nicht allein.
Und das wird keine Plackerei. Wir schaffen zusammen, sieben Tage lang, ja schaffen zusammen, nicht allein.
Streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang.
Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang.
Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein, wir halten zusammen, keiner kämpft allein, wir gehen zusammen, nicht allein.
Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein, wir halten zusammen.